Das stand im Datenblatt drin. Diese Zelle kann mehrere tausend Zyklen. Wir haben die Zelle getestet und die konnte 80 Zyklen. Die ist einfach sehr viel schneller gealtert, als der Hersteller das angegeben hat. Wir haben sehr viele Zellen schon geöffnet, im Prinzip Tausende, so über die letzten 10 Jahre. Der Grund, warum wir das machen, ist, wir wollen einfach wissen, was ist der Grund für die Alterung? Und das findet man eben vor allem dann raus, wenn man diese Zellen öffnet, in der Postmortem-Analyse. Es kann zum Beispiel sowas sein, wie dass einzelne Zellen in einem Pack aus irgendeinem Grund etwas anders sich verhalten haben als andere und dann eben es zum Beispiel in so einer Zelle zu einer vermehrten Gasbildung kam. Was wir zum Beispiel gesehen haben, es gibt ja dieses Lithium-Plating in Lithium-Ionen-Zellen. Was wir kürzlich gesehen haben, ist, dass es eben auch Natrium-Plating in Natrium-Ionen-Zellen gibt. Und da scheint es auch so zu sein, dass es auch wie bei Lithium-Ionen-Zellen bei tiefen Temperaturen eben vor allem dann vorkommt.
Willkommen bei Geladen, dein Lieblingsbatterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Wir haben heute das Thema Batteriedegradation hier auf dem Tisch. Vielleicht kriegen wir auch den ein oder anderen Tipp von unserem Experten, wie man die Batteriealterung verhindert oder möglichst lange rauszögert. Bevor wir loslegen, liebes Publikum, drückt doch gerne mal auf Abonnieren oder auf Like, wenn euch gefällt, was wir hier so machen. Wir haben den perfekten Gast für den heutigen Podcast und zwar Professor Thomas Waldmann. Grüß dich.
Hallo.
Thomas, du bist Teamleiter für Postmortem-Analysen und Alterungsmechanismen am ZSW. Du bist Forschungsgruppenleiter am Helmholtz-Institut in Ulm und du lehrst auch an der Universität Ulm im Bereich der physikalischen Chemie. Ja, die Alterung von Lithium-Ionen-Batterien, was passiert da eigentlich auf Zellebene?
Die Menge an Energie, die so eine Batterie speichern kann, die nimmt mit der Zeit ab, so über die Monate und Jahre ganz langsam. Und der Grund dafür sind einfach Alterungsmechanismen. Das heißt, es gibt so in der Batterie chemische Reaktionen, die ganz langsam ablaufen. Aber das sind eben so Nebenreaktionen, die man nicht haben will. Und die führen dann halt dazu, dass zum Beispiel Lithium-Ionen eingefangen werden und dann nicht mehr zum Laden und Entladen zur Verfügung stehen. Ein Mechanismus ist zum Beispiel die Abscheidung von Lithium-Metall auf der Anode, sogenanntes Lithium-Plating. Das wächst dendritisch. Daher kommt dieses Dendritenwachstum. Ein anderer Alterungsmechanismus ist einfach, dass auf der Anode ein Film immer weiter wächst und immer dicker wird. Und in beiden Mechanismen ist es halt so, dass dabei Lithium-Ionen sozusagen verbraucht werden, die dann nicht mehr zur Kapazität der Zelle beitragen können.
Jetzt gibt es ja auch ganz viele Leute, die sagen, naja, ich benutze meine Batterie gar nicht so häufig und verhindere damit das Altern grundsätzlich. Jetzt sagst du aber, es gibt auch ein kalendarisches Altern einer Batterie. Insofern kann man wahrscheinlich am Ende das nicht komplett aufhalten, die Alterung, oder?
Man kann die Alterung, wenn man bestimmte Tricks anwendet, kann man die verlangsamen und man kann sie auch vielleicht sehr verlangsamen, aber man kann sie nicht komplett aufhalten. Die kalendarische Alterung, die findet eben auch statt, wenn man eine Batterie einfach nur lagert. Und je nachdem, wie man die lagert, zum Beispiel bei welcher Temperatur oder bei welchem Ladezustand, hängt es dann davon ab, wie langsam die Alterung dann wird.
Jetzt gibt's hier in diesem Podcast auch immer wieder die Frage, wie lange leben denn Batterien grundsätzlich? Und da müssen wir mal über die Definition des Ende eines Batterielebens sprechen. Wann sprecht ihr Forscher denn davon, dass eine Batterie tot, kaputt, ich weiß nicht, was ihr dafür für Namen habt, das Ende des Lebens, wann ist das erreicht?
Wenn eine Zelle neu ist, hat sie sozusagen 100% und dann nimmt diese Kapazität ganz langsam ab und man hat am Ende noch 70% oder 80% und dann ist das Ende des Lebens der Batterie erreicht, sagt man. Aber im Endeffekt ist es so, dass man die noch wesentlich länger weiter nutzen kann. Also wenn man zum Beispiel daran denkt, man hat ein Smartphone, das von der Batterie her nur noch 5 Minuten läuft, dann kann man natürlich das einfach über ein USB-Kabel anstecken und noch als stationären MP3-Player noch weiterverwenden. Beim Fahrzeug kann man das natürlich nicht machen. Das kann man ja nicht anstecken und damit fahren. Aber was man da machen kann, ist einfach die Fahrzeugbatterien in einem sogenannten Second-Life-Nutzung weiterverwenden, zum Beispiel als stationären Speicher. Und das haben zum Beispiel Projektpartner von uns gemacht, nämlich das E-Netz Südhessen. Die haben nämlich Fahrzeugbatterien genommen, also benutzte Fahrzeugbatterien aus E-Autos und diese dann in einem sogenannten Quartierspeicher verbaut. Also das heißt, die haben im Prinzip in einem Wohngebiet einen Container aufgebaut, in dem diese gealterten Fahrzeugbatterien drin waren, um eben zur Netzstabilisierung beizutragen.
Jetzt sind wir aber in einem Podcast, da geht es um Batterietipps, damit die Lebensdauer der einzelnen Batterien unserer Hörer möglichst lange ist. Wir springen direkt in die Tipps rein. Bitte sei mal so konkret wie möglich. Hier schreibt Hans Zapf auf YouTube: Ich habe meine Powerbank im heißen Auto liegen lassen. Da drin waren circa 50 Grad, schreibt er. Seitdem funktioniert sie nicht mehr so gut. Kann ich die verlorene Kapazität irgendwie durch einen Trick reanimieren/reaktivieren? Ja, das kriegen wir ziemlich häufig, diese Frage irgendwie per E-Mail oder in YouTube gestellt. Ist es irgendwie möglich, Lithium-Ionen-Batterien so aufzubereiten, dass verlorene Kapazität zurückkommt?
Das Problem ist, dass diese Reaktionen, die in der Batterie ablaufen, eben nicht reversibel sind oft. Also das heißt, die Batterie hat eine zu hohe Temperatur gesehen und jetzt geht es nicht mehr zurück. Nur kurz hohe Temperaturen ist meistens kein Problem. Es sei denn, das führt dann zum Beispiel dazu, dass sich irgendwie Gas bildet in der Zelle und die öffnet sich dann und dann hat man eben wirklich eine komplett zerstörte Zelle eigentlich. Aber wenn die noch ein bisschen Kapazität hat, dann kann man die noch nutzen, aber das Problem ist, man kann es eigentlich nicht wieder zurückbekommen.
Also schade, Hans, an der Stelle wohl eine Absage. Jedenfalls interpretiere ich deine Antwort, Thomas, so. Grundsätzlich, jetzt reden wir über Temperatur, gleich über Schnellladen und über Minustemperaturen und dann vielleicht über operative Fenster, die man ein bisschen einschränken kann. Jetzt nochmal zu dieser hohen Temperatur in diesem Auto. Hat das jetzt einen besonderen Alterungsmechanismus in der Zelle hervorgerufen? Gibt es da einen bestimmten Mechanismus, der innerhalb der Zelle jetzt wahrscheinlich aufgetreten ist?
Ja, also bei hohen Temperaturen in Lithium-Ionen-Zellen ist es halt oft so, dass da eben ein Film auf der Anode wächst, der eben immer dicker und dicker wird. Diese Filmbildung, die geht eben eigentlich sehr, sehr langsam. Und wenn es jetzt plötzlich aufgetreten ist, vielleicht nur eine Woche lang bei 50 Grad Celsius, dann ist es wahrscheinlich so, dass da noch was Größeres passiert ist, dass sich zum Beispiel Gas gebildet hat in der Zelle durch eben so eine chemische Nebenreaktion. Und es ist im Allgemeinen so, dass halt höhere Temperaturen solche Nebenreaktionen einfach beschleunigen. Ja, also dass sich zum Beispiel Gas gebildet hat und dann dieses Gas den Druck in der Zelle erhöht hat und dadurch eben sozusagen das Ventil aufging und dann kommt ja auch Luft in die Zelle rein, dann gibt es noch andere Nebenreaktionen. Und dann ist die Zelle auf jeden Fall beschädigt.
Jetzt kommt Werbung.
Du willst mit dem E-Auto nicht nur sauber fahren, sondern auch noch sparen? Ja, dann hör mal gut zu, dann haben wir nämlich was für dich. Denn mit dem dynamischen Ökostromtarif von Naturstrom, da wird dein Ladeerlebnis nicht nur nachhaltig, sondern auch noch richtig smart.
Warum smart? Na, ganz einfach. Naturstrom bietet 100% Ökostrom aus Sonne, Wind und Wasser. Und mit dem Tarif Naturstrom Smart passt sich dein Strompreis stündlich, bald sogar viertelstündlich, an den aktuellen Börsenstrompreis an. Das heißt, du lädst dein Auto dann, wenn Strom aus Erneuerbaren am günstigsten ist. Und trägst sogar noch zum Klimaschutz bei.
Ja, den Überblick, den behältst du mit der Naturstrom Smart App. Du entscheidest da per Smartphone, Tablet oder auch PC, wann dein Auto wie geladen wird. Und die App macht dann den Rest ganz automatisch. Und das Beste daran ist, es funktioniert mittlerweile mit über 900 E-Auto-Modellen.
Mit dem Tarif kann man natürlich auch ohne eigenes E-Auto günstigen Ökostrom nutzen. Und perspektivisch sollen auch Wärmepumpen und später Speicher in die automatisierte Verbrauchssteuerung eingebunden werden.
Einfach auf naturstrom.de/geladen gehen. Den Link findet ihr natürlich auch in der Beschreibung. Dann das Formular ausfüllen und Naturstrom kümmert sich dann um den Rest. Sogar noch um die Kündigung deines alten Vertrages. Und obendrauf gibt es auch noch ein Startguthaben von 30 Euro.
Jetzt schreibt hier Matthias Behmer auf YouTube: Wie sehr schadet das Schnellladen meiner Zoe-Traktionsbatterie? Also wahrscheinlich ist das ein Renault-Fahrzeug, von dem er hier spricht. Schnellladen bei E-Autos, wie sehr ist das schädlich?
Also ich beziehe mich jetzt auf Tests, die wir selber gemacht haben mit kommerziellen Lithium-Ionen-Zellen, die wir im Labor eben geladen und entladen haben bei verschiedenen Ladeströmen, zum Beispiel bei verschiedenen Temperaturen. Und im Endeffekt ist es eben so, dass sich da jede Zelle, jeder Zelltyp so ein bisschen individuell verhält, wobei es halt so allgemeine Trends gibt, wie zum Beispiel genau der, dass halt eine schnellere Ladung einfach typischerweise zu einer schnelleren Alterung führt. Aber dann hängt es natürlich auch davon ab, wie das Batteriemanagementsystem von dem Auto das eben regelt. Man kann ja zum Beispiel auch sowas machen wie am Anfang schneller laden und dann immer langsamer. Das kommt eben darauf an, wie der Hersteller das implementiert hat. Also allgemein ist es eben so, Schnellladen beansprucht die Batterie mehr wie Langsamladen. Das ist mal das Erste. Zweitens kommt es aber auch darauf an, ob man beim Schnellladen die Batterie voll lädt oder nicht. Das kann man ja selber auch gut beeinflussen, indem man zum Beispiel die Ladung einfach abbricht. Und andererseits die Temperatur. Und bei Fahrzeugen ist es eben so, dass die Batterien temperiert werden. Zum Beispiel, wenn es im Winter kalt wird, die wird vorher hochgeheizt und dadurch wird dann der negative Effekt der tiefen Temperatur stark vermindert beim Schnellladen. Ja, im Fahrzeug führt das natürlich dann dazu, dass die Batterieheizung Teil der Energie nutzt, die in der Batterie gespeichert ist. Das heißt, dann hat man eine niedrigere Reichweite im Winter im Allgemeinen. Das ist aber ein reversibler Effekt. Ja, also allgemein kann man sagen, beim Schnellladen so oft wie nötig, so wenig wie möglich.
Dann kommen wir zum Kommentar von Lothar Heimstedt. Die hat uns per E-Mail erreicht. Er schreibt, ich habe meinen LFP-Heimspeicher sicherheitshalber an der Hausaußenwand platziert. Jetzt lese ich, dass Minustemperaturen gerade LFP-Zellen erheblich altern lassen. Stimmt das? Fragt er noch.
Im Endeffekt ist es so, dass LFP-Zellen jetzt nicht dafür bekannt sind, meines Wissens, dass die bei tiefen Temperaturen besonders schnell altern. Aber im Allgemeinen ist es so, wenn man zum Beispiel bei tiefen Temperaturen also alle möglichen Lithium-Ionen-Zelltypen lädt, unabhängig von der Kathode, dann können sie schnell altern. Also einfach durch die tiefe Temperatur altern sie schneller, weil da ein bestimmter Alterungsmechanismus getriggert wird. Also wenn man zum Beispiel nicht lädt, also bei der kalendarischen Alterung, dann sind tiefe Temperaturen sogar vorteilhaft. Ja, aber hier, wenn es jetzt zum Beispiel im Winter sehr kalt ist, aber trotzdem die Sonne stark scheint, wird ja die Batterie unter Umständen mit einem hohen Strom aufgeladen. Und dann kann es zu einer schnelleren Alterung führen, gerade bei tiefen Temperaturen. Aber das ist nicht allgemein nur so bei LFP-Zellen, sondern bei allen Lithium-Ionen-Zellen. Ja. Was letztendlich hier passiert ist, dass bei tiefen Temperaturen eine Alterung an der Anode stattfindet, also am Graphit. Das bedeutet, vor allem bei tiefen Temperaturen wird eben Lithiummetall teilweise auch auf der Anode abgeschieden, anstatt dass die Lithium-Ionen in die Schichtstruktur des Graphits interkalieren. Und deswegen, weil es eben auf der Anode stattfindet, ist es weitgehend unabhängig von der Kathode und nicht nur auf LFP begrenzt. Und wenn man zum Beispiel nicht voll laden würde, wenn man im BMS das einstellen kann, dass man nicht voll lädt bei tiefer Temperatur oder wenn das BMS das selber macht, weil es zum Beispiel einen Temperatursensor verbaut hat, dann regelt das BMS das unter Umständen von selber ab bei tiefen Temperaturen, also begrenzt den Strom bei tiefen Temperaturen. Was natürlich gut ist, ist, dass die Batterie an der Hauswand platziert ist, weil da strahlt natürlich die Hauswand auch Wärme ab, sodass die Zellen, die in der Nähe der Hauswand sind, auch eher eine höhere Temperatur haben, für die ist es also eher gut. Und was man allgemein bei sowas beachten sollte, ist, was steht im Datenblatt des Speicherherstellers zur Umgebungstemperatur? Also darf man so einen Speicher im Außenbereich einbauen oder nicht? Oder es sollte der eher im Keller platziert werden? Weil im Keller hat man natürlich typischerweise eher so 15 bis 20 Grad Celsius, was eigentlich eine ganz gute Temperatur ist für eine langlebige Batterie. Für die Sicherheit ist es im Prinzip ja besser, wenn man den Speicher nicht im Haus hat. Andererseits kann man natürlich sagen, dass LFP eigentlich dafür bekannt ist, dass es eher eine sichere Zellchemie ist. Deswegen kann man Zellen mit LFP-Speicher meiner Meinung nach auch im Keller einsetzen.
Jetzt kommt eine Frage von Ingo Fehrens oder eine Aussage. Er schreibt, leider haben wir unsere ersten Bosch E-Bike-Batterien immer bei 100% Ladezustand gelagert. Angeblich ist das sehr schlecht für die Alterung.
Genau, so, das entspricht auch meiner Erfahrung, also dass einfach während dem Lagern bei hohen Ladezuständen, also zum Beispiel vollgeladen, nämlich das führt im Allgemeinen zu einer schnelleren Alterung wie so ein mittlerer Ladezustand. Also was auch nicht so ganz gut ist, ist, wenn man jetzt zum Beispiel die Zellen lagert, während sie entladen sind, weil dann kann es nämlich durch Selbstentladung auch zu der sogenannten Tiefentladung führen. Das ist sogar noch schädlicher vielleicht für die Zellen, aber im Endeffekt kann man sagen, ja, hohe Ladezustände beim Lagern ist auf lange Zeit nicht gut. Was am besten hier wäre, niedrige Temperaturen sind besser während dem Lagern. Da würde ich jetzt nicht zu tief gehen. Also ich würde jetzt nicht mein E-Bike-Akku in der Gefriertruhe lagern oder so. Da reicht normalerweise die Temperatur vom Keller aus. Und Achtung, wenn man jetzt einen E-Bike-Akku kalt lagert, dann sollte man bedenken, dass man vor dem ersten Mal wieder aufladen ein paar Stunden den an Raumtemperatur anpasst, so vielleicht ungefähr 3 Stunden lang.
Thomas, jetzt kommt die entscheidende Frage für unser Publikum. Wie können unsere Hörer das Batteriemanagement so programmieren, dass die Zyklen so fahren, dass sie halt die Alterung der Batterien möglichst verhindert, vielleicht sogar ganz abstellt?
Also wenn quasi das Batteriemanagement die Möglichkeit bietet, dass man da was einstellen kann, dann kann man verschiedene Dinge tun. Einmal kann man zum Beispiel sagen, man lädt die Batterie nicht ganz voll. Also zum Beispiel 90% Ladezustand ist ein guter Wert, der zu einer wesentlich langsameren Alterung im Allgemeinen führt wie 100%. Das ist schon mal ein Punkt. Dann kann man sagen, wenn man langsamer lädt, also die sogenannte C-Rate reduziert, dann wird die Alterung auch langsamer. Also wenn man zum Beispiel nicht lädt innerhalb einer halben Stunde oder innerhalb einer Stunde, sondern innerhalb von 5 oder 10 Stunden, das verlangsamt auch auf jeden Fall die Alterung und verlängert die Lebensdauer von Batterien.
Und da ist gleich meine Nachfrage, kann man das denn überall einstellen? Bei meinem Telefon beispielsweise, Apple macht das automatisch bis 80%. Die Schnelligkeit, auch wenn ich mit dem Schnelllader davor lade, kann ich gar nicht einstellen. Wie ist denn das bei anderen E-Autos, Heimspeichern und so weiter?
Bei manchen, da kann man das tatsächlich einstellen, bei wahrscheinlich nicht bei allen. Es gibt auf jeden Fall, bei Heimspeichern gibt es auch welche, wo eine App dabei ist, wo man das dann einstellen kann. Und was man natürlich eventuell auch machen kann, ist halt ein Ladegerät verwenden, was gar nicht so viel Leistung liefert. Dann lädt man im Prinzip ja auch langsamer. Oder zum Beispiel, man hat eine Wallbox bei einem Fahrzeug, das einfach auch weniger Kilowatt Leistung anbietet, dann wird auch langsamer geladen. Dauert es natürlich halt auch länger.
Jetzt lass uns mal reden über das Zelldesign grundsätzlich. Also wie die Zelle selbst vom Hersteller geschnitten ist, irgendwie designt ist. Da ist es ja auch schon offensichtlich entscheidend, wie diese Zelle grundsätzlich altert, oder?
Beim Zelldesign, da gibt es ja viele Faktoren, wie man das Zelldesign beeinflussen kann. Das sind einmal die Anoden, die Kathoden, der Elektrolyt, der Separator und so weiter. Also alle Komponenten, die in der Zelle eben drin sind. Zum Beispiel ist es ja so, dass die Alterung oft auf der Anodenseite stattfindet. Die Anode besteht ja oft aus Graphit oder Silizium mit Graphit. Und deswegen hängt es natürlich davon ab, welcher Graphit wird da verwendet. Aber es ist halt auch so, dass während der sogenannten Formierung, also während den ersten Zyklen, die der Zellhersteller mit der Zelle durchführt, bildet sich der sogenannte SEI-Film, Solid Electrolyte Interface. Und die Qualität dieses SEI-Films, die ist auch entscheidend für die Alterung. Also das heißt, das, was der Zellhersteller in der Formierung macht, das beeinflusst auch entscheidend, wie die Zelle am Ende altert. Und wir haben zum Beispiel gefunden, für kommerzielle Zellen mit Silizium-Graphit-Anoden, dass es bei manchen Siliziumarten eben so ist, dass das Silizium dann sozusagen wegaltert und dann die Anode nicht mehr so viel Kapazität aufnehmen kann. Das kann dann wiederum einen anderen Alterungsmechanismus triggern. Oder was wir zum Beispiel in Rundzellen gesehen haben, ist, dass also Rundzellen, Wickelzellen, die sind ja so aufgebaut, dass die Elektroden aufgewickelt sind, dass sich da eben während der Alterung bei manchen Zelltypen dieser Wickel so verformt. Und diese Verformung, die geht eben immer von Inhomogenitäten aus, also das heißt da, wo die Stromableiter angeschweißt sind auf den Elektroden. Und wir haben zum Beispiel herausgefunden, wenn wir Zellen bauen, die ein sogenanntes Tabless-Design haben, also das heißt, die keine aufgeschweißten Stromableiter haben, das ist so ähnlich wie das Design, das Tesla verwendet in seinen Rundzellen, dann können wir das verhindern, diese Wickelverformungen.
Wir kennen zylindrisch, wir kennen Pouch und wir kennen prismatisch. Welche dieser Zellformen altert denn am schnellsten?
Alle diese Zellformate, die haben ihre Vor- und Nachteile, aber man kann nicht sagen, dass einer davon schneller altert oder langsamer. Das hängt eher von den Elektroden und von der Zellchemie ab. Also weil man kann nämlich im Prinzip jede Zellchemie auch nahezu in jedes Zellformat einbauen. Also man kann Zellen bauen, die prismatisch sind, Pouch oder Rundzellen mit verschiedenster Zellchemie. Und davon hängt es eigentlich eher ab, von der Zellchemie.
Und das, nehme ich an, ist jetzt auch der große Unterschied, warum Anwendungsbatterien für Smartphones beispielsweise anders altern als für Gartengeräte, für Drohnen, für E-Autos oder sogar E-Lkw.
Einmal ist es natürlich so, dass da unterschiedliche Batterien verwendet werden, die grundsätzlich schon mal anders altern. Aber andererseits hängt es natürlich auch vom Nutzungsverhalten ab. Also das heißt zum Beispiel ein Smartphone, das man ja jeden Tag mehrere Stunden verwendet und eigentlich vielleicht auch einmal am Tag wieder auflädt. Also das heißt, im Jahr ungefähr 365 Mal wieder auflädt. Ist das was ganz, also ist es ein ganz anderes Nutzungsverhalten wie zum Beispiel bei einem Gartengerät, das man vielleicht nur einmal in der Woche auflädt. Das heißt, ungefähr 50 Mal im Jahr halt auflädt. Beim Elektroauto ist es halt so, die meiste Zeit parkt es im Prinzip. Das heißt, man hat während dem Parken eigentlich eine kalendarische Alterung, die ja allgemein langsamer ist wie die zyklische Alterung. Und nur während man das Elektroauto auflädt, also zum Beispiel, wenn man eine längere Strecke auf der Autobahn fährt und da eben auf den Raststätten manchmal schnell lädt oder so, oder wenn man eben alle paar Tage mal das Auto auflädt, dann hat man eben noch eine zyklische Komponente mit dabei. Und auch beim Elektroauto ist es auch so, dass es auch noch davon abhängt, wie ist das Gelände, also fahre ich einen Berg rauf oder runter. Das heißt, da wird eben mehr oder weniger Strom verbraucht oder auch wieder rekuperiert. In welchem Klima, in welcher Klimazone sich das Fahrzeug verwendet, sprich, welche Temperaturen hat man oder auch, wie ist das Fahrprofil, hat man eher einen Fahrer, der mehr aufs Gas drückt oder einer, der eher konservativ fährt. Und dann zum Beispiel in einem Elektro-Truck ist es wiederum anders wie im Auto. Da ist es eben so, dass man eher weniger kalendarische Alterung hat, sondern mehr zyklische Alterung, weil man da eben möglichst dieses Fahrzeug ausnutzen will und möglichst viel fahren will. Also man sieht in diesen ganzen Anwendungen, dass da ist es, das sind die Betriebsbedingungen alle einfach ganz anders.
Jetzt haben uns auch ganz viele E-Mails erreicht, da komme ich jetzt erst gerade drauf, während wir sprechen. Da gab es eine neue Studie, die hat herausgefunden, dass es, dass die Fahrdynamik bei E-Autos, also hohe Ströme, sogar gegen die Alterung wirken. Hast du dazu irgendeine Erkenntnis?
Wenn man im Labor eine Zelle altert, das heißt, dann lädt und entlädt man die ganze Zeit, dann altert sie schneller, wie zum Beispiel in einer Anwendung, wo man viele Wartezeiten drin hat, also im Prinzip ein dynamisches Verhalten. Die Studie ist mir bekannt, genau, und tatsächlich ist es so, dass man da wahrscheinlich noch mehr, viel mehr Forschungsaufwand reinstecken muss, um das genau zu verstehen.
Fragen wir doch mal ganz kurz unsere Zuschauer. Liebes Publikum, ich habe euch die Studie nochmal unter dem Podcast verlinkt. Würde mich mal sehr interessieren, was ihr dazu zu sagen habt. Vielleicht auch aus Anwendersicht. Seid ihr sehr dynamische E-Auto-Fahrer und seht eine geringe Degradation bei eurer Antriebsbatterie? Wäre super interessant zu hören. Thomas, jetzt springen wir in den nächsten Bereich rein, und zwar Postmortem-Analysen. Ihr untersucht und analysiert ja die Alterungsmechanismen bei Batteriezellen, die tatsächlich ja schon ihr Leben hinter sich haben, die aus meiner Sicht kaputt sind. Erzähl mal genau, was ihr euch da anschaut, wie ihr euch die toten Batterien anschaut und ja, wie ihr das am ZSW überhaupt tut.
In meinem Team am ZSW öffnen wir Batteriezellen. Also steht eigentlich auf jeder Batteriezelle drauf, nicht öffnen. Aber wir wissen, was wir tun, deswegen machen wir das. Wir haben sehr viele Zellen schon geöffnet, im Prinzip Tausende, so über die letzten 10 Jahre. Der Grund, warum wir das machen, ist, wir wollen einfach wissen, was ist der Grund für die Alterung. Und das findet man eben vor allem dann raus, wenn man diese Zellen öffnet, in der Postmortem-Analyse. Also das heißt, was wir eigentlich machen, ist, wir nehmen eine Zelle, die gealtert ist, und wir nehmen dann eine Zelle des gleichen Typs, die nicht gealtert ist, und diese beiden vergleichen wir dann. Dann schauen wir uns im Prinzip an, wenn wir diese Zellen beide geöffnet haben mit chemisch-analytischen Methoden, ja, was sind da die Unterschiede? Und das sind eben die Alterungsmechanismen.
Das heißt, wenn ich dir jetzt eine kaputte Zelle geben würde und würde dich fragen, wie ist die gestorben?
Das können wir auf jeden Fall rausfinden. Genau, das ist das, was wir tagtäglich machen. Rausfinden, warum funktioniert eine Zelle nicht. Zum Beispiel gibt es verschiedene Fragestellungen, zum Beispiel, warum ist die Zelle gealtert, was war der Alterungsmechanismus. Aber was wir auch machen, sind, wir untersuchen zum Beispiel auch Schadensfälle. Also warum hat sich ein Schadensfall ereignet mit einer bestimmten Zelle? Und da finden wir eben raus, was die Ursache ist. Das können wir auf jeden Fall. Gerade bei Schadensfällen ist es so, da kommen oft Kunden auf uns zu, die das untersucht haben wollen, unabhängig. Und da kann man eigentlich sagen, es ist jedes Mal ein anderer Grund. Das kann zum Beispiel sowas sein, wie dass einzelne Zellen in einem Pack aus irgendeinem Grund etwas anders sich verhalten haben als andere. Und dann eben ist zum Beispiel in so einer Zelle zu einer vermehrten Gasbildung kam, was dann letztendlich das Ventil der Zelle geöffnet hat. Und dann gibt es eben zum Beispiel eine Zelle in so einem Pack, die letztendlich nicht mehr funktioniert. Und dann, wenn zum Beispiel solche Zellen seriell verschaltet sind, dann funktioniert dieser gesamte Strang nicht mehr. Und der Hersteller will halt einfach wissen, was der Grund war, damit er das beim nächsten Mal verhindern kann.
Ihr habt aber jetzt nicht darüber zu entscheiden als Sachverständige, ob eine Garantie greift oder so?
Wir tragen zu dieser Entscheidung bei, aber wir entscheiden es nicht selber.
Also ihr analysiert jetzt die Batteriezellen, die auf irgendeine Art und Weise defekt sind, gestorben sind. Welche Methoden und Tools kommen denn da in der Wissenschaft zum Einsatz, die ihr am ZSW da verwendet?
Wir haben eben verschiedene Tools, verschiedene Workflows, wie wir an die Sache rangehen. Im Allgemeinen schauen wir uns halt die Zellkomponenten an, das heißt Anoden, Kathoden, Separatoren, Elektrolyt. Und da gibt es eben verschiedene physikalisch-chemische Methoden, mit denen man die analysieren kann. Typischerweise verwenden wir zum Beispiel ein Raster-Elektronenmikroskop. Das heißt, es ist ein Mikroskop, das nicht wie ein Lichtmikroskop eben Licht verwendet, sondern Elektronen, um die Oberfläche der Anoden und Kathoden sich zum Beispiel anzuschauen. Und dann sieht man häufig, dass sich zum Beispiel Abscheidungen gebildet haben auf der Anodenoberfläche. Und da gibt es noch andere Tools, wo man dann chemisch feststellen kann, welche Elemente da vorhanden sind. Und zum Beispiel findet man oft, dass Elemente, also chemische Elemente von der Kathode sich auflösen, zum Beispiel Mangan, das dann durch den Elektrolyt durchwandert und dann auf der Anode wieder zu finden ist. Und das ist auch ein typischer Alterungsmechanismus, den wir so sehr häufig sehen.
Thomas, du hast im Verlaufe deines Forscherlebens ja schon wirklich tausende Zellen analysiert. Du hast dir auch mal in letzter Zeit kommerzielle Zellen natürlich angeschaut. Über Natrium-Ionen-Batterien sprechen wir gleich. Jetzt erstmal noch über die Lithium-Zellen. Was hast du konkret bei kommerziellen Lithium-Batterien rausgefunden bezüglich der Altersprozesse, die wir vorher besprochen haben?
Wir haben verschiedenste Lithium-Ionen-Zellen uns angeschaut, verschiedenster Größen bis zu sehr großen Zellen auch, kommerzielle Zellen, aber auch natürlich die Zellen, die wir selber bauen. Und allgemein kann man sagen, bezüglich Alterungsprozessen ist es eben so, dass in diesen kommerziellen Zellen und auch in unseren eigenen Zellen eigentlich vor allem zwei Mechanismen vor allem auftreten. Der eine ist nämlich bei tiefen Temperaturen Lithium-Plating, das bedeutet, Lithium-Metall scheidet sich auf Graphitanoden ab. Und wie man weiß, also Lithium-Metall ist eben ein sehr reaktives Metall. Das bedeutet, an seiner Oberfläche reagiert dann dieses Lithium-Metall ab mit dem Elektrolyt, das es umgibt. Und dadurch geht eben zyklisierbares Lithium verloren. Und der andere Mechanismus, der eher bei hohen Temperaturen auftritt, ist eben eine Filmbildung auf der Anode, das sogenannte SEI-Wachstum. Und auch da zersetzt sich Elektrolyt auf den Graphitpartikeln der Anode und führt dann eben zum Kapazitätsverlust.
Und kann man jetzt diese Mechanismen 1:1 auf die Natrium-Ionen-Zellen übertragen? Du hast ja jetzt größtenteils Lithium-Ionen-Batterien untersucht, aber jetzt auch erste Natrium-Zellen. Ist das quasi 1:1 übertragbar?
Das ist momentan noch eine Frage in der Forschung, ob das 1:1 übertragbar ist. Aber was wir zum Beispiel gesehen haben, es gibt ja dieses Lithium-Plating in Lithium-Ionen-Zellen. Was wir kürzlich gesehen haben, ist, dass es eben auch Natrium-Plating in Natrium-Ionen-Zellen gibt. Und da scheint es auch so zu sein, dass es auch wie bei Lithium-Ionen-Zellen bei tiefen Temperaturen eben vor allem dann vorkommt.
Jetzt wissen wir ja auch, dass die Natrium-Ionen-Zellen bei tiefen Temperaturen besser performen als die ein oder andere Lithium-Zellchemie, aber trotzdem, der Mechanismus ist gleich.
Das ist eine gute Frage, ob das wirklich so ist, dass die bei tiefen Temperaturen besser performen. Also bei den kommerziellen Zellen, die wir bisher hatten, war das nämlich nicht so.
Dann rede doch gerne mal über die Natrium-Ionen-Zellen, die du jetzt bestellt hast aus China.
Ja, genau. Also die Frage ist immer, wo bekommt man solche Zellen her? Da gibt es verschiedene Quellen. Die kommen natürlich aus China von einem Zellhersteller. Dann haben wir auch Zellen von Firmen, die solche Zellen gerne untersucht haben wollen. Da muss man das natürlich im Hinterkopf behalten, dass es eben in einem frühen Stadium der Zellentwicklung ist, auch in China, und dass diese Zellen eventuell noch nicht hundertprozentig ausgereift sind. Und genau, was wir halt gesehen haben, ist zum Beispiel, da gab es einen Zelltyp, das stand im Datenblatt drin. Diese Zelle kann mehrere tausend Zyklen. Wir haben die Zelle getestet und die konnte 80 Zyklen. Die ist einfach sehr viel schneller gealtert, als der Hersteller das angegeben hat. Und daran sieht man, dass da noch Entwicklungspotenzial gibt, also auch in China. Was anderes, was man zum Beispiel weiß, ist, dass zum Beispiel man im Prinzip nicht eine Kupferableiterfolie verwenden müsste in Natrium-Ionen-Zellen, wie man das in Lithium-Ionen-Zellen muss. Man kann da auch Aluminium verwenden, was eigentlich ja billiger wäre. Aber in manchen kommerziellen Natriumzellen wird eben nicht Aluminium verwendet. Da sieht man auch, man geht da wahrscheinlich einfach von dem Zelldesign von Lithium-Ionen-Zellen aus und ändert dann manchmal manche Parameter ab, manche auch nicht.
Wenn du sowas berichtest, Thomas, dass irgendwie 90 oder 80 Zyklen für die versprochenen tausende Zyklen nur realisiert werden, dann komme ich so ein bisschen in Versuchung zu denken, die Chinesen stellen da
nur Schrott her. Gleichzeitig ist es aber von der Innovationsdenke eigentlich toll, dass sie zumindest irgendwo anfangen, besser als wir Europäer, die ja im Prinzip ehrlich gesagt keine einzige Natrium-Ionen-Zelle auf die Kette kriegen, das jedenfalls kommerziell so zu vermarkten. Was denkst du?
Genau, so sehe ich das auch. Also die fangen im Prinzip einfach an und machen das. Das ist dann ja auch kein Wunder, dass es halt manche Zelltypen gibt, die dann noch nicht so gut sind. Aber im Endeffekt sehen die Zellhersteller das ja und schauen sich dann an, was das Problem ist. Und dann können sie es natürlich weiter verbessern. Und eigentlich müsste man das in Europa auch so machen, dass man einfach drauf losgeht und solche Zellen herstellt. Und da müssen wir eigentlich einfach schneller werden.
Beste Worte jetzt zum Abschluss, Thomas. Wir müssen schneller werden und das ist super interessant zu sehen, wie ihr da die Batterien analysiert. Auch vielen Dank nochmal für deine Tipps. Liebes Publikum, jetzt seid ihr dran. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, wie eure Batterien so erfahrungsgemäß altern. Wie habt ihr euer Batteriemanagement programmiert? In welchem operativen Ladefenster bewegt ihr euch da? Oder sagt ihr eigentlich, ist mir alles egal, lasst die Technik des BMS einfach den Job machen und ihr vertraut darauf, dass die Batterien schon weniger altern, als man grundsätzlich so befürchtet. Macht's gut, bis zum nächsten Sonntag. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Wie immer freue ich mich, dass du zugehört hast. Wenn du uns noch weiter unterstützen willst, dann bewerte den Geladen Podcast doch gerne in deiner Podcast-App. Das ist immer ganz wertvoll für uns. In Spotify und Apple, da gibt's dazu diese 5-Sterne-Funktion. Ein bisschen versteckt, aber die findest du bestimmt. Da kannst du auch gerne reinschreiben, was wir vielleicht in Zukunft noch besser machen können. Abonnier gerne diesen Kanal und empfiehl uns auch bei deinen Freunden und Bekannten weiter. Bedanken wollen Daniel und ich uns wie immer bei allen Gesprächsgästen, speziell bei unseren Partnerinstituten, die das hier überhaupt möglich machen und natürlich bei all denen, die uns auch hinter den Kulissen sonst noch helfen.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.